heute ist ein Festtag. Für Sie, liebe Jubilarinnen und Jubilare des Jahrgangs 1935-36, der Tag, an dem Sie den Achter vorne in der Zahl Ihrer Lebensjahre miteinander feiern. Das Fest der 80er Feier begehen Sie und wollen das auch ganz bewusst mit diesem Gottesdienst heute Morgen tun. Das hat sicher damit zu tun, dass Sie an so einem Tag auch zurückblicken auf Ihre Lebenszeit. Hoffentlich dankbar zurückblicken. Dankbar auch dem, der Ihnen das Leben gegeben hat und der Sie bis zum heutigen Tag bewahrt und begleitet hat. 72 Jungen und Mädchen, ziemlich genau je hälftig, waren Sie damals bei Ihrer Konfirmation, so wurde mir gesagt. Ich habe auch gehört, dass Sie kein ganz einfacher Jahrgang waren. Der Pfarrer hatte wohl das eine oder andere Problem mit Ihnen damals. Und Sie haben ihn gelegentlich wohl an den Rand der Verzweiflung gebracht. Aber Sie haben als Jahrgang zusammengehalten, sind zusammengeblieben, haben viel miteinander unternommen und treffen sich ja bis heute noch zum Stammtisch. Und jetzt dürfen Sie dieses ganz besondere Jahrgangsfest miteinander feiern. 35 Ihrer Jahrgangskolleginnen und Kollegen sind inzwischen verstorben, erleben dieses Fest heute nicht mehr mit. Aber Sie wollen wir an diesem Tag trotzdem nicht ganz vergessen. Liebe 80er-Jahrgänger, blicken Sie heute ruhig nochmal zurück. Schwelgen Sie ganz besonders in den schönen Erinnerungen miteinander. Es ist heute auch noch einmal erlaubt, darüber zu schmunzeln, welche Streiche Sie Ihren Lehrern und auch dem Pfarrer gespielt haben. Ausnahmsweise heute auch mal ohne schlechtes Gewissen. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen, einen fröhlichen Festtag miteinander. Aber heute ist nicht nur ein Festtag für die 80er, sondern es ist ein Festtag für uns alle. An diesem Sonntag, wir haben es heute schon gehört, ist das Fest der Heiligen Dreieinigkeit, Trinitatis, ein ganz besonderer Sonntag im Kirchenjahr, der erste nach dem Pfingstfest. Aber, liebe Gemeinde, mal ehrlich, ist Ihnen heute Morgen besonders festlich zumute? Oder ist das nicht einfach ein Sonntag so wie jeder andere auch? Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass wir Trinitatis in besonderer Weise feiern, obwohl es doch um etwas ganz Zentrales in unserem christlichen Glauben geht. Es geht um diesen Gott, der sich uns zeigt, als der Vater, der alles geschaffen hat. Als der Sohn, der eines Wesens ist mit dem Vater. Und als der Heilige Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das haben wir gerade eben, Sie erinnern sich, im nizänischen Glaubensbekenntnis miteinander so bekannt. In einem theologischen Lexikon kann man nachlesen, unter dem Begriff Trinitatisfest, dass dieses Fest weder in der römischen Kirche noch in der protestantischen Kirche eine besondere Bedeutung erlangt hat. Und ich glaube, wir können das aus eigener Erfahrung auch so bestätigen. Diese Sache mit der Trinität, die ist ja wirklich auch nichts Einfaches. Im Theologiestudium lernt man so manches darüber, wie die altkirchlichen Theologen versucht haben, Trinität, die Dreieinigkeit Gottes zu denken und zu erklären. Aber man muss ehrlicherweise sagen, diese ganze Sache bleibt sperrig. Alle Denkmodelle zur Dreieinigkeit können sich dem Wesen des dreieinigen Gottes doch nur irgendwie annähern. Wir bewegen uns hier in einem Grenzbereich. Wenn wir versuchen, mit unseren menschlichen Gedanken, mit unseren menschlichen Worten Gott zu durchdringen und zu erklären. Vor allen unseren Versuchen, Gott zu denken, steht das, was Gott dem Mose gesagt hat, als er ihn beauftragt hat, sein Volk aus Ägypten zu führen. Mose fragt Gott, was soll ich denn jetzt dem Volk sagen, wenn ich da zu ihnen komme? Was soll ich von dir sagen? Und Gott antwortet, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Mit diesen Worten macht Gott deutlich, dass er letztendlich nicht festzulegen ist. Gott ist immer noch viel größer als alle unsere menschlichen Gedanken über ihn. Ein Geheimnis, den wir uns eigentlich nur ehrfürchtig nähern können. Dass wir so, wie wir es im Terstegenlied vorhin gesungen haben, Gott ist gegenwärtig, dass wir nur preisen, lieben und ehren können. Darum bitten können, dass wir einen Zipfel davon erkennen und sehen dürfen. Im Römerbrief versucht der Apostel Paulus auch, Gott und seine Wege zu durchdringen. Es ist spannend zu sehen, wie der Paulus hier mit sich, mit seinen Gedanken ringt, wie er immer wieder neu ansetzt, neu anfängt, Argumente gegen Argumente zu bringen. Und dann endet er letztendlich eigentlich völlig überraschend an dem Punkt, dass er nur noch voller Staunen das Geheimnis Gottes preisen kann. Ich lese den Predigtext für den heutigen Trinitatissonntag aus dem Römerbrief Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Paulus schreibt dort: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne sein Wort in uns. Der Römerbrief ist ja mit ziemlicher Sicherheit der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. In diesem Brief zeigt dieser geniale Theologe der Gemeinde in Rom und natürlich auch uns, die wir jetzt diesen Brief vor uns haben, was die Kerngedanken christlicher Theologie und christlichen Glaubens sind. Und er weist klar auf das Zentrum der Theologie und auf das Zentrum des Glaubens hin, indem er nämlich sagt, dass Jesus Christus für uns Mensch geworden und in diese Welt gekommen ist, dass er für uns gelebt hat, für uns gestorben und auferstanden ist, um für alle Menschen den Weg zu Gott frei zu machen. Das ist der Kern. In den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefs geht es Paulus um diese wunderbaren Wege der Gnade Gottes für das Volk Israel, aber auch für die Heidenvölker. Das entfaltet er so in diesen ersten 8 Kapiteln. Und dann endet das 8. Kapitel des Römerbriefs mit diesem bekannten, mit diesem bewegenden Bekenntnis, dass nichts, aber auch gar nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was denn nach diesem 8. Kapitel kommt, das ist in meiner alten Mutterbibel überschrieben mit Gottes Weg mit Israel. Gottes Weg mit Israel. Paulus ist ja mit diesem Volk ganz eng verbunden, mit seinem Volk, auch wenn er jetzt an Jesus Christus glaubt. Und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass dieses Volk Israel, so wie er auch, diesen Jesus Christus als den Heiland, als den Herrn der Welt erkennt und damit auch als das Heil Israels erkennt. Paulus hat sich gut ausgekannt in der Bibel, er kennt die Propheten, er weiß, dass dort viel die Rede ist von der Rettung Israels, vom Augapfel Gottes. Dass für dieses Volk Israel es eine Rettung gibt, auch wenn es immer wieder von Gott wegläuft. Und für ihn selber, für Paulus, ist diese Rettung in Jesus Christus ja auch schon wahr geworden. Er hat es erlebt. Aber gerade deshalb ist es für ihn so ungeheuer schmerzlich, dass dieses Volk, in dem er selber seine Wurzeln hat, Jesus Christus weitgehend ablehnt. Am Anfang von Kapitel 9 schreibt er, dass er wegen seinen jüdischen Glaubensgeschwistern eine große Traurigkeit, endlose Schmerzen in seinem Herzen hat. Er würde sogar sein eigenes Heil dafür drangeben, wenn sie doch endlich erkennen und begreifen würden. Liebe Gemeinde, vielleicht sind Ihnen solche Gefühle, wie sie der Paulus hier hat, gar nicht so fremd. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, dass ein Mensch, den man lieb hat, der einem ganz nahe steht, einen Weg geht oder gehen muss, den man überhaupt nicht versteht, den man nicht nachvollziehen kann. Vielleicht haben Sie das im eigenen Leib gespürt, wie weh das tun kann. Was Paulus hier macht, das ist, dass er versucht, für sich einen Weg zu finden, das zu verstehen, was in dieser Beziehung zwischen Israel und zwischen Gott passiert. Und gleichzeitig will er das der Gemeinde in Rom nahebringen. Aber im Letzten ist das eigentlich keine Frage des Verstandes, die ihn da beschäftigt, sondern es ist eine Frage des Herzens. Diese brennende Frage, ob Israel durch seine ablehnende Haltung den Weg zum Heil endgültig für sich verbaut hat. Und gleichzeitig weist er dann aber diesen Gedanken wieder ganz weit von sich und sagt, das kann doch nicht sein. Sonst wäre ja Gottes Erwählung hinfällig. Gott würde sich selber untreu. Und das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und genauso betont Paulus dann, dass die Heidenvölker aber keinen Vorzug haben vor Israel. Er warnt sogar davor, dass sie sich gegenüber Israel überlegen fühlen. Vielleicht, liebe Gemeinde, geht es Ihnen da so ähnlich wie mir an dieser Stelle, dass ich das ein Stück weit mit dem Paulus mitfühlen kann. Dieses Bedrückende, dieses Zermürbende Hin und Her zwischen dem, kann es denn wirklich sein, dass, und dem, aber nein, das ist doch eigentlich unmöglich. Und da geht es so, wenn ich diese Zeilen lese, dann merke ich, dass ich mit meinen Gedanken an eine Grenze komme. Eine Grenze, die ich aus eigener Kraft nicht durchbrechen kann. Von Paulus erfahren wir hier im Römerbrief, wie er weiter ringt an dieser Stelle. Er will nicht klein beigeben. Und dann findet er zu diesem erlösenden Gedanken. Zu diesem Gedanken, dass Gott sich schließlich aller erbarmen wird. Der Juden und der Heiden. Der Sünder und der Gerechten. Dann, wenn die Fülle der Völker Jesus Christus erkannt hat, dann wird auch Israel gerettet werden. So Paulus. Hinter diesen Wegen, die uns oft so verwirrend, so rätselhaft erscheinen. Hinter diesen Wegen, die uns manchmal auch fast zur Verzweiflung bringen. Hinter diesen Wegen steht Gott. Er weiß um alles. Und seine Gnade lässt sich auch durch menschliche Verbohrtheit, durch alle Unzulänglichkeit nicht aufhalten. Diese Erkenntnis ist höher, höher als alles das, was wir Menschen logisch nachvollziehen können, was wir mit Worten und Argumenten beschreiben können. Diese Erkenntnis ist es, die für den Apostel Paulus in dieser gedanklichen Sackgasse, in der er steckt, das Tor weit aufmacht. Und sie ist so überwältigend, dass Paulus gar nicht mehr anders kann, als nur noch zu staunen, dankbar zu staunen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides. Der Wahrheit und der Erkenntnis Gottes. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gottes Gnade lässt sich nicht aufhalten. Durch nichts und niemanden aufhalten. Auf sie ist Verlass, auf diese Gnade, ohne Wenn und Aber. Liebe Gemeinde, wer das in seinem Herzen erkennt, der kann offensichtlich nicht mehr anders, als über Gott zu staunen. Ihn staunend und lobend anzubeten, zu preisen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Natürlich kann man jetzt hergehen und sagen, so weit, so gut. Das klingt ja recht schön, aber sag mal, wie sieht es heute denn eigentlich dort im Heiligen Land aus? Wie viel Leid und Elend erleben die Menschen dort tagtäglich? Wie verhärtet sind die Herzen der Menschen, die der Israeliten und die der Palästinenser? Und wie kann Gott das eigentlich zulassen, was sich dort an Gewalt, an Vergeltung abspielt? Wo ist da etwas zu spüren von diesem Reichtum Gottes, wenn man vor Zerstörung, vor unfassbarem Terror steht? Was hat Gottes auserwähltes Volk nicht schon alles erlebt und durchlitten? Und was erlebt und durchleidet es bis heute an Demütigungen und Verfolgung? Und auf der anderen Seite, wie verrennen sie sich seinerseits immer, ihrerseits immer wieder in diesen verständlichen Wunsch nach Sicherheit und Ruhe, der aber doch immer wieder auch ins Gegenteil führt? Da ist so viel Irrtum, da ist so viel Elend. Aber liebe Gemeinde, ja, nicht nur Israel erlebt das so. Auch wir stehen doch immer wieder in unserem Leben vor Rätseln, vor diesem Rätsel, dass die Gnade und Gottes seine Weisheit in Frage steht vor dem, was wir erleben. Da ist eine junge Frau, selber Theologin, die nach dem Tod ihrer Mutter ins Fragen kommt. Vor allem, wenn sie die Einsamkeit und den Schmerz ihres Vaters sieht, der sich schwer tut damit. Und dann tut sie sich schwer damit, von Gottes Weisheit und von seinem Geheimnis zu sprechen, das wir eben jetzt halt nur noch nicht erkennen. Und wenn ich mir die vielen menschlichen Schicksale anschaue, die mir bei meinem Dienst als Pfarrer und Seelsorger so begegnen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Wenn Menschen mir manchmal sagen, Herr Pfarrer, gelegentlich frage ich mich schon, was Gott sich eigentlich bei all dem denkt. Menschen werden von Krankheiten betroffen. Sie suchen Hilfe, leisten manchmal aber selber doch ihren Beitrag dazu, dass sie krank werden oder krank bleiben. Ärzte machen Fehler und wir sagen, das kann doch nicht sein. Menschen erleben es als unfassbare Zumutung, was ihnen in ihrem Leben so alles auferlegt ist. Und nicht selten empfinden manche das sogar noch als Strafe Gottes. Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. So ruft Paulus uns zu. Und noch deutlicher, wer hat Gott zuvor etwas gegeben, dass er es ihm vergelten müsste? Liebe Gemeinde, ich gebe an dieser Stelle ehrlicherweise zu, dass solche Worte mir nicht so glatt runtergehen. Da sträubt sich was in mir, da regt sich fast Widerstand. Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir schwer krank sind oder wenn wir es wären, wollten wir dann solche Worte hören? Oder wenn wir in eine Situation kommen, in der wir Gott so gar nicht mehr verstehen? Und gleichzeitig, liebe Gemeinde, gilt, wenn wir uns daran festbeißen, wenn wir das zulassen, dass sich in unserem Herzen der Anspruch einnistet, Gott, du bist bitteschön dafür zuständig, dass es mir immer rundum gut geht, dass ich in Ruhe leben kann, ohne störende Zwischenfälle vor mich hinlegen kann. Wenn unser Denken und unsere Lebenseinstellung davon geprägt ist, dann ist das ein Weg, der uns unserer eigenen Verantwortung ja komplett enthebt. Und es ist ein Weg, der uns, wenn wir ehrlich sind, selber nicht ernst nimmt. Und der uns in unserem Leben ganz gewiss nicht weiterhilft. Liebe Gemeinde, wir müssen anfangen, uns da selber auf die Schliche zu kommen. Aufstehen gegen unsere Neigung, dass wir aus Gott nur noch einen lieben Gott, einen Kuschelgott machen. Und dass wir ihn nicht mehr als Geheimnis achten, als den, den wir fürchten und lieben sollen. So wie Martin Luther das vor jeder Erklärung seiner Gebote sagt. Dass wir uns da richtig verstehen. Mir geht es nicht darum, Gott als Drohkulisse oder als Angstmacher aufzubauen. Als den Aufpasser Gott, der nur noch darauf wartet, bis er etwas entdeckt, wofür er uns strafen kann und eins drüber ziehen kann. Das kann es nicht sein. Aber es tut uns nicht gut, wenn wir ihn reduzieren und verharmlosen als den, der immer nur lieb und gut ist. Und der nichts anderes zu tun hat, als nur für unser Wohl zuständig zu sein als der liebe Gott. Ich will mich mit Paulus daran festhalten, dass Gott größer ist, als ich es bin. Dass er weiser ist, als ich das bin. Und dass er reicher ist an Liebe und Güte, als ich das in meinem Leben je sein werde. Ich will das respektieren und achten, dass er mir manchmal fremd ist. Dass ich seine Wege nicht verstehe. Und dann will ich mich immer weiter in das Vertrauen einüben, dass er auch dort um einen Sinn weiß, wo ich den Sinn nicht erkennen kann. Noch einmal Gerhard Tiersteg. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweigen und sich innigst vor ihm beugen. Diese Liedworte wollen und können uns mit hineinnehmen in eine staunende, anbetende und auch wohltuende Ehrfurcht vor Gott und vor dem Heiligen. Da, wo wir Gottes Heiligkeit, sein Geheimnis ernst nehmen und uns mit hineinnehmen lassen, da empfinden wir auch etwas von der Kostbarkeit unseres Glaubens. Und dann wird mir vielleicht auch wieder bewusst, dass Gott mir eigentlich nichts schuldig ist. Und dass er mir trotzdem alles schenkt, was ich bin und was ich habe. Ich bin Teil seiner Schöpfung, verbunden mit allem und mit ihm. Von dem und durch dem und zu dem hin alles ist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und sein Friede, der höher ist als alle unsere menschlichen Gedanken, das je fassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.